Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Jian hat eine Einwohnerzahl von 13 Millionen. Ob die in dieser Woche alle zum Snooker-Turnier kommen, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass jedes kleine, größere Städtchen in China mindestens 1 Million Einwohner hat. In dieser Woche wird gespielt der Jian Grand Prix und darüber müssen wir sprechen. Hallo Christian.
Hi Andreas.
Ich stolpere noch ein bisschen bei der Begrüßung. Es tut mir leid, ich bin noch nicht wieder richtig im Flow drin.
Ja, es ist auch total ungewohnt, dass ich jetzt hier als Experte wieder da bin. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber naja. Grüße an Kati nach Kalifornien.
Grüße an Kati nach Kalifornien. Ich übernehme in den nächsten Monaten die Vertretung von Kati und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, in Ordnung und fein. Und wir wollen allerdings über den Jian Grand Prix sprechen, der jetzt in dieser Woche stattfinden wird. Wir können sagen, das ist noch eins von diesen, naja, Sommerturnieren, bevor Mitte September dann die richtige Tour aber so richtig losgeht, dann mit Woche für Woche Turnieren und so.
Ja, es ist immer noch so ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich die Saison ja schon mit der Championship League begonnen hat im Juni. Das Turnier zog sich ja dann bis in den Juli rein. Dann gab es das Shanghai Masters, ja nur ein Einladungsturnier für die Top-Leute im Juli. Und dann gab es mehrere Qualifikationen, die jetzt dann teilweise für Turniere waren oder sind, die erst Mitte, Ende September stattfinden. Also es ist immer noch ganz merkwürdig, weil man immer noch das Gefühl hat, man ist so teilweise in der Sommerpause drin, aber so richtig auch wieder nicht, weil gerade jetzt die nächsten Turniere, vor allem auch, wenn wir noch drüber sprechen, Saudi-Arabien, aber auch schon in Jian, unheimlich viel Preisgeld ausgeschüttet wird. Das heißt, es sind Turniere, die schon für einige Spieler wegweisend sein könnten im Hinblick auf die Saison, auf die Weltmeisterschaft. Also das ist jetzt nächste Woche in China der erste wirklich echte Schlagabtausch aller Spieler auf der Tour, so eine kleine, ja, Standortbestimmung für alle Spieler eigentlich.
5.350 gibt es für eine Erstrundenniederlage, 5.350 Pfund und 177.000 Pfund gibt es für den Sieger. Der Zweite bekommt 76.000 Pfund und die Halbfinalisten jeweils 34.500 Pfund. Es ist nicht nur ein sattes Preisgeld für die Spieler, sondern du hast es gesagt, für die Rankings natürlich wirklich schon mal eine Standortbestimmung.
Ja, also das ist ja das Skurrile in diesem Jahr jetzt eigentlich. Wir werden nachher noch drüber sprechen, aber es ist, das Gefüge verändert sich jetzt endgültig so richtig. Ich meine, zum Vergleich, wir haben hier 177.000 Pfund für den Sieger. Normalerweise reden wir bei regulären Weltranglistenturnieren oder bei kleineren Weltranglistenturnieren wie dem German Masters oder der Home Nation Series reden wir über 80.000 oder maximal mal so 100.000 Pfund. Das ist fast UK Championship Niveau, das ist fast Triple Crown Niveau, was wir jetzt allein diese Woche schon haben, und in Saudi-Arabien wird das nochmal eine gehörige Portion anders, und da muss man dann halt einfach auch mal drüber sprechen, ob die Weltrangliste, so wie sie aktuell ist, dann noch passt. Für die Spieler ist das natürlich super, alle, die sich qualifiziert haben, mal eben 5.000 Pfund jetzt schon sicher in der Tasche. Das ist eine gehörige Portion an Preisgeld, gerade für Spieler, die vielleicht im Hinblick aufs Tour Survival dann mal ein bisschen zu kämpfen haben, können jetzt schon zu Beginn der Saison sich da ein kleines Polster verschaffen oder eine gute Ausgangsposition verschaffen im Hinblick auf nicht nur die Weltrangliste, sondern auch auf die Einjahresrangliste. Also es ist ein sehr wichtiges Turnier, und das so früh in der Saison, und für die Topspieler dann natürlich ein gefundenes Fressen und eigentlich so ein richtig schöner Leckerbissen zum Saisonstart.
Der allerdings nicht bei Eurosport übertragen wird.
Ja, das ist der nächste Wermutstropfen. Keine TV-Übertragung außerhalb von Asien. Das ist schade. Also da hätte man irgendwie ein bisschen mehr draus machen können, finde ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt gar keiner wollte. Eurosport hat ja eigentlich an fast allen Turnieren die Rechte, und dass man da jetzt niemanden gefunden hat, der das auch nur ansatzweise übertragen will, also das finde ich schon merkwürdig, weil es ist nicht nur so, dass es in Deutschland keine TV-Übertragung gibt, auch in Großbritannien nicht. Und das ist schon irgendwie ein Fingerzeig, wo ich nicht weiß, was man jetzt damit anfangen soll. Also sagen wir mal, die gute Nachricht ist, dass es auf Matchroom übertragen wird, und zwar frei, also man muss sich nur registrieren, man muss nicht die Subscription machen und also quasi sich den Premium-Pass holen. der ja inzwischen auch deutlich teurer ist. Es wird frei übertragen, das ist die gute Nachricht, aber es fehlt natürlich dann bei gerade bei so einem Turnier einfach die TV-Präsenz. Und das ist gerade zu Beginn der Saison, wo man eh schon nicht weiß, läuft gerade irgendwas. Das ist, die Community ist so ruhig gerade, es passiert nichts. Und eigentlich ist das eins der wichtigsten Turniere der Saison jetzt schon. Und niemand kann es so wirklich sehen, wenn man jetzt nicht zufällig irgendwie mitkriegt, dass es auf Matchroom ist. Also das ist schon schade. In China und Hongkong wird es ja übertragen auf CCTV und NOWTV, aber das ist eine verpasste Chance. Also ich weiß nicht, was man da gemacht hat, ob das China so wollte, kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, weil dann wären die auch Matchroom nicht gewollt haben. Aber das ist schon eine merkwürdige Situation, finde ich.
Ja, und es muss ja in irgendeiner Weise auch geklärt werden, weil wenn wir jetzt so einen Flickenteppich haben, welche Turniere dann bei Matchroom gezeigt werden, welche nur bei Eurosport gezeigt werden, dann, wir haben eine große Tour, wenn dann nicht die Rechte in irgendeiner Weise dann bei einem Sender verbleiben könnten, das wäre schon bitter. Und ja, Matchroom, deswegen sagen wir es hier in der Vorschau für die Hörerinnen und Hörer, Matchroom wird es frei übertragen und ihr braucht euch nur registrieren. Und dann könnt ihr die Matches sehen. Und von den Matches, da kann man eigentlich gar nicht genug bekommen. Wir haben ein paar Heldover-Matches, die werden dann hier gleich am morgigen Montag dann stattfinden. Unter anderem dann auch, weil es muss ja auch gefragt werden, wann spielt Ronnie? Ronnie O'Sullivan gegen Wang Yuchen, dann auch um 8.30 Uhr deutscher Zeit. Stuart Bingham spielt in einem Heldover-Match. Graeme Dodge, Zhang Andar, Mark Selby, Kyron Wilson, Jamie Clark. Das ist ja schon gleich am Montag ein derbes Programm, muss man dann schon so sagen.
Das ist es. Wird auch interessant sein zu sehen, wie Weltmeister Kyron Wilson jetzt so mit der Position des Gejagten klarkommt. Trifft er auf Haris Tahir, einen Pakistani, der neu auf der Tour ist. Bin ich gespannt, wie das die Top-Spieler dann machen. Judd Trump musste ja in die Qualifikation, für ihn ja ganz ungewohnte Situation. Normalerweise ist er ja immer mit in Heldover-Matches dabei gewesen. Jetzt erstmal nicht. Ronnie O'Sullivan ja da vor ihm noch in der Weltrangliste. Vielleicht ändert sich das. Vielleicht schon in Xi'an. Auch da ist ja ein bisschen Schmack, ist ein bisschen Musik drin in diesem Jahr, wenn es so Richtung Nummer 1 Position in der Weltrangliste geht. Also Mark Allen, Judd Trump, Kyron Wilson, Ronnie O'Sullivan, die werden sich da, glaube ich, eine gehörige Portion balgen um die Top-Position in den Rankings. Aber du hast absolut recht, es sind richtig tolle Matches. Was mich auch freut, und da gehen wieder Grüße nach Kalifornien raus, ist, dass Mark Selby sich wohl doch erstmal entschlossen hat, weiterzuspielen.
Ja. Mhm.
Das ist eine unfassbar gute Nachricht, denn er wird ja auch in einem Heldover-Match auf Wang Xingbo treffen. Ein Wildcard-Spieler aus China, also 4 Wildcards für die chinesischen Spieler haben wir immer noch dabei, kann man auch immer noch über die Sinnhaftigkeit davon darüber diskutieren, aber gut, ist halt so. Aber das ist einfach eine richtig gute Nachricht, dass er weiterspielt und auch so ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Neil Robertson, der ja in ganz ungewohnten Weltranglistenpositionen jetzt ist, muss um die Top 32 kämpfen, sich erstmal wieder zurück Richtung Top 16 spielen in dieser Saison. Also der hat ein bisschen was zu tun. John Higgins ist mit dabei, Zhu Yulong, Jack Lisowski, Barry Hawkins, der jetzt schon kampflos als erster Spieler in der dritten Runde steht, weil Scott Donaldson absagen musste, ich nehme an, gesundheitsbedingt. Also es ist richtig gut, ein richtig, richtig tolles Line-Up. Einziger Wermutstropfen, kein deutschsprachiger Spieler dabei. Wir haben ja keinen deutschen Spieler mehr auf der Tour und auch Alex Osenbacher hat es nicht geschafft, ist in der Quali ausgeschieden, der Schweizer gegen John Higgins. Also kein deutschsprachiger Spieler mit vor Ort und da ja auch die Schiedsrichter bei den chinesischen Turnieren meistens von vor Ort genutzt werden, bin ich mir nicht sicher, ob das eventuell so das erste Weltranglistenturnier seit vielen, vielen Jahren ist, ohne deutschsprachige Beteiligung irgendwie am Tisch. Müsste man mal recherchieren.
Gibt es keinen von den Spielern, der wenigstens ein bisschen Deutsch spricht?
Dominic Dale, wo ist denn Dominic Dale?
Dominic Dale ist dabei, den habe ich eben schon gesehen. Im Job.
Ben Mertens vielleicht, einer von den Belgiern vielleicht auch, ja. Aber ja, das ist, ist vielleicht dann eine ganz gute Position, aber ist trotzdem irgendwie alles ein bisschen merkwürdig und die Problematik, dass es nicht im TV ist, macht das Ganze dann natürlich nochmal schwieriger, weil dadurch noch weniger Präsenz auch in Deutschland ist. Ich habe irgendwie, also ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir in einer deutschsprachigen Snooker-Community erst so, weiß ich nicht, vielleicht Oktober, November, wenn es Richtung UK Championship, Champion of Champions geht, dass da erst so richtig die Community wieder auftaut und wach wird. Das wäre irgendwie schade, aber es ist eine ganz merkwürdige Situation gerade.
Lass uns noch einmal gerade über ein, zwei Matches sprechen, über die ich gerne mit dir reden wollen würde. Neil Robertson, du hast ihn eben angesprochen, der in unbekannten Ranking-Regionen für ihn ist, der trifft in seiner ersten Runde auf Yuan Zijun. Und das ist ja gleich schon mal eine richtige Standortbestimmung. Wenn er siegen sollte, könnte er in der dritten Runde dann auf Ronnie O'Sullivan treffen. Ronnie O'Sullivan muss vorher gegen zwei andere Spieler noch gewinnen. Allerdings sollte man davon jetzt erstmal ausgehen, weil er in China erstens gut spielt und zweitens sich dann doch nicht von Spielern außerhalb der Top 100 besiegen lassen möchte. Also Neil Robertson hat hier gleich schon mal wieder eine richtige Aufgabe und für ihn ist es wirklich eine ganz, 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 ganz wichtige Saison.
Das ist es. Das wird vielen Spielern so gehen jetzt oder uns wird es als Fans vielleicht auch so gehen, dass wir ungewohnte Duelle haben werden, relativ früh, weil jetzt so Spieler wie Stuart Bingham, Neil Robertson, Stephen Maguire, Anthony McGill, Ricky Walden, die sind jetzt so in den Ende 20er Bereichen der Weltrangliste. Das heißt, die können deutlich früher auch auf die Top 16 Spieler treffen und damit haben wir dann eben so Duelle wie Ronnie O'Sullivan gegen Neil Robertson eventuell schon in der Runde der letzten 32 in Jian. Also das ist sehr interessant. Die Top 16 und die Top 16 dahinter, die könnte man locker tauschen teilweise von den Namen her. Also da sind Spieler dabei, die in den Top 32, die man locker eigentlich auch in den Top 16 erwarten könnte. Und das wird keine leichte Aufgabe für Neil Robertson gegen den spanischen Chinesen Yuan Zijun da gleich in der ersten Runde antreten zu müssen, der ja auch wieder ein bisschen aufsteigende Form jetzt hatte in der letzten Zeit. Also keine einfache Aufgabe. Ronnie O'Sullivan, den würde ich auch nicht so ganz so einfach in den nächsten Runden sehen. Also Wang Yuchen ist da schon ein durchaus erfahrener Spieler, auf den er da in der ersten Runde trifft. Und danach kommt ja Bulcu Reves, der Ungar, der einen unglaublich guten Eindruck macht, der so ein bisschen durch die Amateur-Geschichten der letzten Saison geflogen ist, sich daher qualifiziert hat, etwas überraschend, und jetzt auch in den ersten Turnieren und in den ersten Qualifikationen einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Also da bin ich sehr gespannt, wo die Reise da für ihn noch hingeht. Er hat David Grace mit 5-0 geschlagen in der Qualifikation. Also das ist schon eine Ansage. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht, aber wir haben auch Duelle für alte Haudigen, ne? Also ja, Gruß an Andreas jetzt an der Stelle. Mark Davis gegen Mark Williams, oder? Meine ja. Güte. Also, da kannst du die Anzahl der Haare ja auch an zwei Händen abzählen.
Ja, und ich weiß überhaupt nicht, was das soll, dieser Hate gegenüber Menschen, die nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf haben. Aber es ist tatsächlich ein Altmeister-Duell, wo du gerade den Ungarn Bulcu Reves genannt hast. Wir haben zwar keine deutschsprachigen Spieler, aber es wird internationaler. Ein Litauer ist ja dann auch noch mit dabei, mit Artemis Sisins, oder in Nelette ist er, ne?
Genau, das ist der Sprung, den Snooker ja eigentlich gemacht hat und was Snooker ja eigentlich der PTC-Serie zu verdanken hatte. Diese ganzen kontinentaleuropäischen Spieler und die jetzt durchkommen so langsam. Man sieht es auf der Q-Tour, auf der Amateur-Tour, das wird immer internationaler, immer mehr osteuropäische, baltische Spieler kommen da durch, Belgier, wir haben teilweise Spieler gesehen aus Ländern, da, die hatten mit Snooker vor 10, 15 Jahren noch nichts zu tun und jetzt hat man da eine richtig gute Grundlage geschaffen und das ist eben der Wermutstropfen, dass World Snooker Tour das ja nicht ausgenutzt hat und die ganzen Austragungsorte da jetzt weg sind. In Gdynia, in Sofia, in Belgien, wo war man überall? Man hätte nach Finnland gehen können. Also das ist alles, ja, so ein bisschen schade, dass man da nicht mehr gemacht hat. Aber dass man jetzt so viele Spieler dann auf der Tour hat, ist einfach richtig gut. Und wenn man dann sieht, wie die dann auch auftreten gegen die großen Namen, dann ist das nochmal richtig schön anzuschauen, weil ein Bull Shurevic, da müsste man mal nachgucken, war der schon geboren, wo Ronnie O'Sullivan das erste Mal Weltmeister geworden ist. Ne? Das sind so Sachen, über die man mal jetzt nachdenken kann. Wann kamen die alle auf die Tour? Und die spielen so unfassbar angstfrei teilweise gegen die großen Namen. Und das, da bin ich gespannt. Also wenn das tatsächlich dazu kommt, dass Ronnie O'Sullivan auch gegen den spielt, dann wird das ein richtig gutes Match. Und da sind ja auch noch andere dabei. Ben Mertens zum Beispiel, der jetzt gegen Gary Wilson spielt. Den Mann aus Lettland, den du angesprochen hast, Artemis Tijins, der gegen Liu Haotian spielt. Julien Leclerc ist auch mit dabei gegen Daniel Wells. Also das sind viele gute, junge Namen. Dean Young auch mit dabei aus Schottland gegen Jimmy Robertson. Viele junge Namen und gute Talente, die wir jetzt haben. Und das ist die Richtung, in die Snooker ja auch eigentlich gehen wollte und hoffentlich auch weitergehen wird.
Bull Shurevic ist 17 Jahre alt. Natürlich hat der Ronnie O'Sullivans ersten Weltmeistertitel nicht gesehen.
Naja, vielleicht im Fernsehen. Ne? Kann er sich angucken. Gibt er so schöne Videos, wie Ronnie O'Sullivan Maximum macht und Peter Ebdon 12er Break?
Ja. Ja, also, der Grand Prix wird uns in den nächsten Tagen natürlich dann beschäftigen und wir werden hier bei Total Clearance darüber sprechen. Wir müssen allerdings über zwei kleinere Themen dann nochmal sprechen, weil es ist ja nicht nur der Xi'an Grand Prix, der große Preisgelder ausschüttet. Es wird nämlich so langsam auch obszön. In Saudi-Arabien wurden jetzt die Preisgelder vorgestellt für den Grand Prix beziehungsweise für das Turnier. Und wenn dann der Sieger genauso viel verdient wie der Weltmeister, na, dann sind wir in Sphären angekommen, die wir so noch nicht erlebt haben.
Das ist ganz skurril, als diese Meldung kam. Also das Saudi-Arabia Masters ist ja eh so ein Turnier, was in der letzten Saison ja noch als Einladungsturnier stattfand mit den Topspielern. Wir erinnern uns an den goldenen Ball. Ne? Ein Turnier, was eine Entwicklung jetzt auch hinter sich hat. Erst hieß es sind nur die Topspieler dabei, es wird vorher Qualifikation geben. Jetzt sind dann doch alle mit vor Ort. Dann die Ankündigung, die jetzt kam, ein Preisgeld extra für ein Maximum Break, 50.000 Pfund mal eben für den einen Spieler. Sollte es jemand sogar schaffen, zwei Maximum Breaks bei mehreren Events in diesem Jahr zu schaffen, dann gibt es 147.000 Pfund. Also das sind Sphären, in die wir da jetzt vorgestoßen sind. Das ist toll für die Spieler, aber wenn man jetzt dann mal drauf guckt, der Sieger 500.000 Pfund, der Finalist 200.000 Pfund, wenn man ins Achtelfinale kommt, hat man schon mal 30.000 Pfund sicher. Das sind Sphären, die gibt es bei der Weltmeisterschaft. Und da sind wir jetzt natürlich bei einer Problematik, die ist für Snooker eigentlich total gut. Wir alle wollen hohe Preisgelder und da ist jetzt auch egal, wo das stattfindet, ob das Saudi-Arabien ist, ob das in England ist oder was auch immer. Wir wollen hohe Preisgelder, aber dann muss man drüber nachdenken, sind bestimmte andere Systeme noch so gut anzuwenden, wie sie aktuell sind, nämlich die Weltrangliste. Da ist ein Spieler, der Weltmeister wird, ohnehin für 2 Jahre, unabhängig davon, was er sonst macht, in den Top 16. Jetzt haben wir ein weiteres Turnier, was dafür sorgt. Jemand, der jetzt in Saudi-Arabien gut spielt, der hat für 2 Jahre ausgesorgt, ist in den Top 16 drin. Ist das relevant? Ist das gut? Bildet die Weltrangliste da vielleicht noch das aktuelle Geschehen ab? Ich weiß es nicht. Nächste Problematik. 500.000 Pfund für ein Turnier in Saudi-Arabien. Warum soll ich dann vielleicht noch in Berlin spielen, wo es um 80.000 Pfund geht, wo ich, wenn ich früh ausscheide, vielleicht nur mit 1.000 Pfund oder 2.000 Pfund nach Hause gehe, wenn ich in Saudi-Arabien, auch wenn ich früh ausscheide, schon mit 20.000 Pfund nach Hause gehe? Das ist schwierig, muss ich sagen, weil das die Wertigkeit aller Turniere im Snooker so ein bisschen in Frage stellt. Die UK Championship, die ist jetzt eigentlich ein Triple Crown Event, das zweitwichtigste Turnier einer jeden Snooker-Saison. Ist es das jetzt noch? Nicht so wirklich. 500.000 Pfund jetzt in Saudi-Arabien, dann ist das zweitwichtigste, vielleicht doch das wichtigste Turnier der Saison. Wenn ich da ein Maximum spiele, gewinne ich vielleicht mehr als der Weltmeister, als Kyron Wilson jetzt als Weltmeister im Crucible. Also das ist, weiß ich nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Antwort der Chinesen wird nicht lange auf sich warten lassen. Vielleicht auch die Antwort aus Katar oder wer auch immer jetzt im Snooker einsteigen möchte. Also das wird weitergehen. Da werden andere Preisgelder und hohe Summen natürlich noch aufgerufen werden. Und dann wird man sich irgendwann die Frage stellen müssen, und das werden sich auch die Promoter und die Sponsoren denken in Europa, wie sollen wir das ausgleichen, wie sollen wir das stemmen, mit welchen Argumenten sollen wir jetzt die Spieler locken ins Tempodrom, in die Waterfront Hall in Belfast oder wo auch immer. Also wenn ein Spieler bei einem Turnier mehr verdient, als wenn er 4 andere Turniere, Home Nation Series oder German Masters gewinnen würde, oder eigentlich ja 5. Er könnte die komplette Home Nation Series und das German Masters gewinnen und würde nicht so viel Preisgeld kriegen wie der Sieger des Saudi-Arabien-Turniers. Dann muss man sich fragen, passt das so noch? Und vor allem, ist die Weltrangliste dann noch so in Ordnung oder müsste man da vielleicht wieder zu einem Punktesystem gehen? Also das ist schwierig und das ist eine ganz, ganz kritische Phase jetzt, wo World Snooker Tour aufpassen muss, dass die Tour da jetzt nicht in eine Querlage gerät, aus der man so schnell dann nicht wieder rauskommt. Also das ist sehr, sehr schwierig. Also das hat wirklich einen kleinen Schock in der Snooker-Community ausgelöst und das absolut zu Recht.
Also für mich steht fest, dass die Weltrangliste irgendwann zu einem Punktesystem wieder zurückkommen wird, weil letzten Endes, du wirst diese Leuchtturmturniere haben, wie in China, beziehungsweise dann in Saudi-Arabien, und du wirst trotzdem versuchen müssen, den Spielern, die bei diesen Turnieren, bei diesen Leuchtturmturnieren entweder nicht reinkommen oder in der ersten Runde ausscheiden, Spielmöglichkeiten zu bieten und dann auch Spielmöglichkeiten zu bieten, wo man nicht unbedingt die ganz großen Tagesreisen unternehmen muss, um überhaupt hinzukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell eine Chance geben könnte.
Ja, ist halt die Frage, ob man es macht, ne? Weil man viel lange dafür gekämpft, dass es eine Geldrangliste wird. Und es hat ja auch funktioniert, die ersten Jahre. Das hat sehr gut funktioniert, bis man dann irgendwann jetzt wieder in ein Gefüge gekommen ist, wo man mal drüber nachdenken muss, passt das so? Also das ist absurd. Man sollte dringend wieder dahin zurückkehren. Und man sieht ja, dass es in anderen Sportarten auch so funktioniert. Wir haben immer wieder den Vergleich zum Tennis, ne? Dass egal wie viel Preisgeld bei den Grand Slams ausgeschüttet wird, es gibt 2000 Punkte für die Weltrangliste und gut ist. Und genau so muss Snooker das jetzt auch machen, weil ansonsten brauchen wir nicht mehr über Triple Crown Turniere oder über die Tradition eines atmosphärisch genialen Turniers wie dem German Masters reden, weil dann geht es am Ende tatsächlich wirklich nur noch ums Geld und das ist ein Weg, wo ich nicht weiß, ob den viele mitgehen werden, ob man den so mitgehen sollte. Und da reden wir jetzt noch gar nicht über die ganzen anderen Problematiken mit den arabischen Turnieren oder was auch immer. Das geht da wirklich einfach nur darum, wie ist die Weltrangliste aufgebaut, wie ist das Gemenge, Gelage, wie ist das Gefüge dieser Tour, und aktuell kippt sie in eine Richtung, die man nicht unbedingt so sehen sollte.
Ich weiß nicht, also vielleicht ist dann auch so ein ganz kleines bisschen der Respekt davor, in welche Sphären dann Snooker jetzt gehen wird. Also es ist für mich eine Geschichte, ich habe auch geschluckt, als ich die Nachricht gesehen habe und als ich die Pressemitteilung gesehen habe, dass Saudi-Arabien jetzt für den Sieger 500.000 Pfund ausschüttet, und Snooker, World Snooker an sich scheint ja damit wirklich sehr glücklich zu sein. Und warum sollten sie nicht glücklich damit sein? Wenn ein Weltverband solche Preisgelder ausschütten kann, dann weiß man, dass dieser Weltverband gesund ist. Man muss nur zusehen, dass man nicht in irgendeiner Weise da eine Tour der Speziellen und der Exklusivität macht für, weiß nicht, 16, 32 Spieler. Und man muss in irgendeiner Weise versuchen, den Unterbau zu garantieren. Und das, glaube ich, wird die große Aufgabe sein für World Snooker in den nächsten Monaten und Jahren.
Genau das ist es. Wir reden ja gar nicht darüber, dass das eine schlechte Sache ist, dass die Preisgelder ausgeschüttet werden. Man muss nur gucken, wie macht man es jetzt, wie handhabt man das. Wir wollen ja die hohen Preisgelder haben, aber man muss dann halt gucken, was macht man mit der Basis und wie geht man damit um im Hinblick auf Weltranglistensysteme oder Systeme generell auf der World Snooker Tour. Genau das ist es und genau das wird die schwere Aufgabe jetzt sein, da die Promoter auch ein bisschen einzufangen wieder ein Stück weit. Und ja, da bin ich gespannt, wie World Snooker Tour, die WPBSA und die Spieler, denen das teilweise ja auch gefallen wird, wie es jetzt läuft, wie man damit zurechtkommt. Aber erstmal gilt vielleicht auch ein bisschen abwarten, aber ich bin gespannt, was draus wird.
Eine Nachricht haben wir noch und die behandelt die Q-Tour. Da wird noch keine 500.000 Pfund für den Sieger ausgeschüttet. Noch nicht, ich glaube niemals wird für die Q-Tour 500.000 Pfund ausgeschüttet für den Sieger. Da haben wir allerdings deutschsprachige Spieler mit dabei.
Ja, da gibt es heute 3.000 Pfund für den Sieger. Ich glaube, das gibt es in Saudi-Arabien für alleine als Antrittsgeld. Weiß ich nicht. Der Finaltag heute in Leeds vom ersten Turnier. Wir haben viele deutschsprachige Spieler ja dabei gehabt, einige Deutsche sogar mit vor Ort, aber zum Finaltag haben es geschafft Florian Nüssler aus Österreich und Üme Digme aus Deutschland. Und natürlich Flo Nüssler mal wieder im gleichen Viertel mit Julian Boyko. Also der könnte im Viertelfinale wieder auf unseren Lieblings-Ukrainer treffen. Sehr gutes erstes Turnier in Leeds. Auch so ein bisschen also Standortbestimmung für die Amateurspieler. Flo Nüssle gestern mit einem tollen Auftritt gegen Jared Green, Üme Digme mit einem sehr guten Match gegen Joshua Cooper, also macht Spaß da zuzuschauen. Einige große Namen sind auch noch mit dabei, Mark Joyce, Peter Lyons, Ryan Davies, Stephen Haworth, also da sind noch ein paar aus dem Weg zu räumen. Zur Erinnerung, der Sieger dieser Q-Tour am Ende der Turnierserie bekommt ja eine Tourkarte und die weiteren, ja, müssen wir mal gucken, letztes Jahr waren es 16, ob es dieses Jahr auch wieder 16 sind, müssen wir nochmal nachgucken oder abwarten. 16 Spieler spielen dann nochmal ein Finalturnier. Also es ist die zweite Bundesliga, die beste zweite Liga im Snooker.
Es gibt nicht nur die beste zweite Liga im Fußball, sondern auch die beste zweite Liga im Snooker. Also, das die Nachrichten. Wir werden uns in den nächsten Tagen natürlich ausführlich melden zum Turnier in Jian und werden über die Ergebnisse dort berichten. Wie gesagt, Matchroom ist euer Go-To. Kanal, Website, eure Website, auf der ihr die Matches verfolgen könnt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.